ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Und nie passt dieses Intro so gut wie heute. Wir grüßen euch vom Montu, sag ich mal. Wir sind nicht mehr oben. Michael Antwerpes und ich sind gerade runtergekommen. Es ist deutlich wärmer hier unten, Michael. Hier sind es nämlich 25 Grad.
Gerade Jacke ausgezogen, ja.
Ich glaube, da oben waren es so 15, aber gefühlt noch kälter, weil der Wind ja natürlich irgendwie nicht stark war, aber immer da war. Wir haben ein paar Eindrücke von oben mitgebracht und sind jetzt unten am Fuße des Berges in Malossien, wo die sogenannte technische Zone immer aufgebaut ist, weil dieser ganze Kram, die Übertragungswagen und Redaktionsmobile, die passen da oben nicht hin. Und deswegen sind die hier unten im Tal und nur ganz wenige durften hoch. Michael Ostermann ist auch hier, hallo.
Hallo Moritz.
Fabian Wegmann, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Volker Gersker, unser Radioreporter.
Hallo.
Und der andere Michael und ich, wie gesagt, sind auch da und kommen gerade von oben und haben eine Menge erlebt da oben. Also erstmal dieser Blick, wir haben wirklich das Meer gesehen heute, das Mittelmeer. Michael, das können wir jetzt mal
Alpen, sagen. Mittelmeer, gut, Fabi, du kennst das. Ihr anderen wart auch schon oben, aber heute war halt auch eine tolle Fernsicht. War
ja, super besser schön. Als gestern, als wir da saßen. Also heute hast du wirklich alles gesehen.
Und dieser berüchtigte Wind war heute überhaupt kein, der war gar nicht zu spüren. Es war leichter Wind, jetzt gegen Abend wurde es kühler, wurde frischt ein bisschen auf. Aber heute Nachmittag 18 Grad, blaues Lüftchen, angenehm.
Schön. Ja, und Farbe habt ihr mitgebracht.
Ja, welche?
Ein bisschen leicht rötlich.
Gelb.
Grün wäre noch besorgniserregender. Ja, die Autofahrt runter war tatsächlich ein bisschen mit den Kurven.
Achso, nee, Sonnenbrand, der übertüncht
das. Ja, das merkst du ja gar nicht bei dem kühlen Winter oben. Ja. Komm, wir hören mal, wie das da oben zu Ende gegangen ist. Es war natürlich ein packendes Finale mit einem Überraschungssieger.
Ja, bei Tadej Pogacar hatten wir alle geglaubt, er würde unbedingt diese Etappe gewinnen wollen. Wenn dem so wäre, müsste er jetzt mal richtig antreten, dann hätte er noch die Chance. Aber er tut es nicht. Ganz offensichtlich ist dann doch nicht alles möglich beim Weltmeister aus Slowenien, der sich zudem auch ein paar Erkältungssymptome eingefangen hat. 400 Meter noch. Jetzt gibt es inzwischen links und rechts der Straße Banden. Das ist auch für die Radprofis entspannter, denn unterwegs war hier eine Menge los. Sie mussten sich natürlich wie in einem Tunnel durch Zehntausende, teilweise sehr begeisterte, manchmal auch zu begeisterte Fans hindurchkämpfen. Das ist ihnen gelungen. Zumindest haben wir nichts gesehen, was den sportlichen Ausgang dieser Etappe beeinflussen würde. Jetzt sind es noch etwa 300, 250 Meter und Ilan van Wilder, der Belgier, fährt den Sprint an. Healy, der ist sehr explosiv an der zweiten Stelle. Dann der Franzose Parapentre, dem ich jetzt gar nicht so viel mehr zutraue. Und dann kommt auch noch Santiago Buitrago. Schauen wir noch mal nach hinten. Nichts zu sehen von Vingegaard und Pogacar. Jetzt kommt der Antritt von Ben Healy. Kann der Ira eine zweite Etappe gewinnen? Das ist die Frage. Tatsächlich doch. Parapentre kann sprinten. Er kann es zumindest berghoch. Aber Ben Healy ist wohl der Bessere. Wie viele Meter sind es noch? Jetzt geht es in die Kurve hinein, die schon Toni Martin hier oben unterschätzt hat. Einmal rechts herum und dann sehen Sie den Turm. Und dort befindet sich der Ziel. Parapentre kämpft für Frankreich, kommt so auf die gleiche Höhe von Ben Healy, beide fast nebeneinander, Parapentre schneller, der Franzose sorgt für den ersten Etappensieg der Gastgeber bei dieser Rundfahrt, er gewinnt vor Ben Healy aus Irland und vor Santiago Buitrago aus Kolumbien. Und jetzt warten wir, bis die Besten der Gesamtwertung oben sind. Ilan van Wilder hat als Vierter den Zielstrich passiert. Und dann kommt noch mal eine Attacke von Tadej Pogacar. Diesmal geht es nicht mehr um Bonifikationssekunden. Diesmal geht es nur darum, Jonas Vingegaard zu zeigen, pass mal auf, ich bin doch besser als du. Nachdem er hier vor 4 Jahren dem Dänen ein paar Meter Rückstand bzw. Vorsprung gestattete. Jetzt auch die Rechtskurve für Tadej Pogacar. Rückstand ist tatsächlich auch im Ziel etwa 40 Sekunden nach ganz vorn. Aber zwischen beiden bleibt alles beim alten. Vingegaard hält das Hinterrad von Tadej Pogacar zumindest mal fast. Ich glaube, sie werden ihm noch mal 1-2 Sekunden aufbrummen. Ist aber egal, ob man 4 Minuten 13 oder 4 Minuten 14 oder 4 Minuten 15 hat. Dann kommt der geschlagene Enric Mas, der Spanier, der über insgesamt 8 Kilometer allein den Berg hier hochfuhr, der bei der Tour de France mal 5. mal 6. war. 3-mal 2. der Spanien-Rundfahrt. Und da oben auf dem Berg jubelt Valentin Parapentre, der eine Giro-Etappe gewonnen hat, über den größten Erfolg seiner Karriere. Und jetzt warten wir auf Florian Lipowitz. Doch bevor das weiße Trikot kommt, kommt ein schwarzes, nämlich das des zweimaligen Weltmeisters Julien Alaphilippe aus Frankreich. Wie gesagt, der Abstand zu Vingegaard und Pogacar kann Florian Lipowitz egal sein. Es geht jetzt pur darum, kommt er hier oben an als Nächster und hat der Oscar Onley aus Großbritannien bestenfalls sogar zurückgelassen und damit seinen Vorsprung in Richtung des weißen Trikots und des dritten Platzes in der Gesamtwertung weiter konserviert. Oder was passiert? Da haben wir ihn, Florian Lipowitz. Jetzt hat er tatsächlich nochmal die Unterstützung von Roglic. Nichts zu sehen von Onley, gar nichts zu sehen von Onley. Das heißt, Primoz Roglic in aller Ruhe führt hier seinen neuen Kapitän Florian Lipowitz in diesem Augenblick über den Zielstrich. 1,55 Rückstand. Nichts zu sehen von Oscar Onley, gar nichts zu sehen. Das heißt im Klartext, dass der Schwabe seinen Vorsprung gegenüber Platz 4 noch weiter ausgebaut hat. Es war ein guter Tag für Florian Lipowitz. Er behält das weiße Trikot. Only kommt erst jetzt. Es gibt also noch mehr Vorsprung vor den Alpen für den drittplatzierten Deutschen.
Ja, Holger, du hast zweimal, glaube ich, gesagt, das wird nicht reichen für den Franzosen. Und am Ende hat er es doch gepackt. Wie hat er das gemacht?
Im Fegefeuer des Mont Ventoux ist halt auch alles anders. Ich hatte wirklich gedacht, dass die Explosivität von Ben Healy ausreichen müsste, um das Ding zu gewinnen. Aber letztlich war es vielleicht das Plus, dass Ilan von Wilder noch da war, dass Paul Panther die Unterstützung hatte durch einen Teamkollegen. Und da kam aus diesem extrem schmächtigen Körper dann irgendwie doch noch irgendwas raus. Und der hat den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Voriges Jahr Etappensieger beim Giro und erster französischer Etappensieg hier auch. Auch das ist ja ganz wichtig für die Leute, die hier in Frankreich zuschauen, die Franzosen. Er hat es geschickt gemacht. Ich weiß nicht, ob wir noch länger über ihn reden, aber wir haben im vergangenen Jahr beim Giro d'Italia diese große Diskussion über Magersucht von ihm ausgelöst natürlich miterlebt. Und ich fürchte mal, jeder, der ihn gesehen hat aus der Nähe, Michael nickt schon, weil es ihm auch so ging, ist natürlich erschrocken, wie jemand so aussehen kann als Sportler. So dünn, ja. So extrem schmächtig.
Ist, glaube ich, der schmächtigste, den ich je gesehen habe, der dünnste, den ich je gesehen habe.
Also ich habe ihn in Superbonnière gesehen und war auch echt erschrocken, auch nach über 2 Wochen Radrennen jetzt. Das kommt ja auch nochmal obendrauf, wie ausgemergelt und schmächtig er aussieht. Und ich habe mich ja schon mit Magersucht im Radsport auch beschäftigt. Dominik Nerz hat es ja auch offen dann nach seiner Karriere gesagt, dass er Magersucht hatte. Es ist ein Problem im Radsport, in so einer Ausdauersportart, wo es auf Gewicht ankommt. Und wir wissen ja, dass Fahrer ihr Essen abwiegen und unter sehr strikten Kontrolle sind. Florian Lipowitz hat am Ruhetag gesagt, dass es eigentlich gut ist, weil man es dann besser tracken kann. Aber der Grat ist unglaublich schmal, auf dem die sich bewegen, zwischen was ist sozusagen noch gesund und man hält trotzdem bleibt ein Leichtgewicht, um gut den Berg hochzukommen. Und wo kippt es dann in eine Essstörung? Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat und ich glaube, das ist nicht wirklich immer gut auszutarieren für alle.
Ja, aber ich glaube, das hat sich sehr krass geändert in den letzten Jahren, also in den letzten 2-3 Jahren vor allen Dingen, weil es so kontrolliert wird. Es wird immer, die haben Ernährungsberater und die sagen, wie viel Kalorien sie zu sich nehmen sollen und die Fahrer sind im Schnitt nicht mehr so dünn, wie sie früher waren. Also der,
das ist richtig, da stimme ich dir zu.
Er ist sehr dünn, das stimmt, aber sein Bruder, der ist, ich weiß nicht, der wiegt zwar 10 Kilo mehr, aber der ist auch fast 1,90, der ist auch so dünn, also bei denen liegt es natürlich auch ein bisschen in den Genen.
Ja, also ich stimme dir zu, dass das besser geworden ist und trotzdem bleibt es eben ein schmaler Grat, weil du sehr, wenn du dich mit Magersucht beschäftigst, ist dieser Kipppunkt, das ist wirklich, also...
Ja, also ne? das war so definitiv, nur es wird ja jetzt ganz anders, die müssen ja essen, denen wird natürlich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, denen wird genau das gegeben, was sie brauchen, was der Körper braucht.
Ja, du weißt aber nicht, ob sich einer den Finger reinsteckt, ne? Ja, also der krank ist,
Naja, auf jeden Fall hat er so viel Power gehabt, dass er Ben Healy abgesprintet hat.
Ja, also ein großer Sieg für die Franzosen. Es ging auch ein Raun da oben durch die Menge. Also da ist eine große Leinwand aufgebaut gewesen, trotz des Windes. Also ich hoffe, Sie haben das vorher genau gecheckt, wie stark der Wind wird. Weil ich glaube, wenn es zu windig ist, kippt das Ding auch mal schnell um. Und da standen natürlich viele, nicht ganz so viele wie, glaube ich, unterwegs. Also die Massen haben es nicht da hochgepackt, glaube ich. Das war einfach dann auch vielleicht nicht mehr so leicht, heute da hochzukommen.
Das sind dann ja auch die Gitter, ne?
Ja, genau.
2 vor Ziel.
Und irgendwann machen sie auch dicht, glaube ich. Da kommst du dann irgendwann nicht mehr hoch. Ja. Aber da ging natürlich ein Raunen durch die Menge, als er dann losgesprintet ist und die das gesehen haben. Und ja, großer Jubel natürlich dann da oben im Ziel.
Ja, ihm kam auf jeden Fall entgegen, nach dieser Kurve wird es ja nochmal richtig steil. Und da kann er natürlich Watt pro Kilogramm, der wiegt 52 Kilogramm, so wie Martinez nämlich auch. Der ist ja auch so klein und hat auch 52 Kilogramm. Und da kannst du dann in der Höhe bei der Steilheit natürlich das Gewicht. Da hast du einen Vorteil.
Und mehr als respektabel, was seine Mannschaft hier zeigt. Zu der Quickstep mit dem vierten Etappensieg wurde mal gemessen, natürlich Evenepoel.
Drei Fahrer.
Genau, Evenepoel ist ausgestiegen. Was ist das noch für eine Truppe? Aber mit drei verschiedenen Fahrern zu vier Siegen. Tim Elliott zwei, er heute. Evenepoel selbst hat das Zeitfahren am ersten Woche gewonnen. Die ehemalige Mannschaft von Patrick Lefebvre, der ja jetzt in Ruhestand gegangen ist offiziell, aber ich glaube im Hintergrund immer noch so ein bisschen guckt, dass alles gut läuft. Kriegt das immer irgendwie hin. Respekt.
Ja, und wir haben dann ein packendes Duell gesehen zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Ich gebe zu, es ist nicht mehr so mitreißend, weil du natürlich weißt, er wird den da oben nicht mehr vom Thron schubsen wahrscheinlich, aber trotzdem war es wahnsinnig spannend und toll zu sehen, wie sie sich dann auch gegenseitig versucht haben wegzusprinten und keiner dem anderen irgendwas schenken wollte. Das war wieder ein Riesenauftritt von den beiden heute.
Ja, und auch vor allen Dingen von Wismar Liesebike, muss man ja sagen. Die sind einfach ultra stark gefahren, haben einen Plan gehabt und der ist ja super aufgegangen. Nur, dass Pogacar einfach doch zu stark ist und dranbleiben konnte. Also es war ja jetzt nicht so, dass Pogacar so stark war, dass er Vingegaard abgehängt hat heute. Das war es nicht. Im Endeffekt waren es hinterher 2 Sekunden im Zielsprint, ja. Aber davor sind sie schon einfach super gefahren. Ja, sie hatten Thijs Benoot vorne in der Spitzengruppe und Viktor Kampenaerts und die sind genau zum richtigen Zeitpunkt von vorne nach hinten gekommen und konnten Vingegaard unterstützen nach seiner ersten Attacke. Und das war schon sehr, sehr stark gemacht. Dann hat er viermal insgesamt, hat er, glaube ich, attackiert. Dann hat Pogacar es auch probiert. Vingegaard konnte aber jedes Mal richtig folgen, konnte dann hinterherfahren. Und es war schon ein schönes Battle, was sie da gemacht haben. Aber sie sind da schon, heute waren sie auf Augenhöhe. Ich bin mir nicht sicher, was Pogacar, sein Team war nicht ganz so stark. Die mussten natürlich auch am Anfang extrem viel arbeiten. Also gerade Nils Pollitt, der ist 2-3 Mal auch laut geworden da, weil ihm das überhaupt nicht gefallen hat, dass so viele attackieren. Aber gut, das ist ja Radrennen.
Da gab es aber richtig Kritik, ne? Gehört im französischen Fernsehen, haben sie ihn mal richtig in die Mangel genommen, wie er sich eigentlich einbildet als Sheriff des Volkes, ja.
Ja, das ist ich kann das nachvollziehen, weil ich mich da reinversetzen kann. Er hat die Aufgabe, das so zusammenzuhalten und dann wird's langsam und dann irgendwann sagst du, boah, was für ein Scheiße, wir wollten hier eigentlich gewinnen und ich bin der Einzige, der hier hinterherfahren muss. Und in der Situation kann ich das absolut nachvollziehen.
Über wen hat er denn geschimpft?
Ja, über jeden, der attackiert hat, vor allen Dingen über Movistar.
Ja, die haben ja wirklich auch viel versucht und er ist dann wirklich einmal hin und hat die richtig zusammengefaltet. Also schwierig. Ich fand aber auch interessant, du hast es gesagt, UAE war dann, weil sie viel arbeiten mussten, auch dann am Schluss nicht mehr so im Bilde, weil Wismar es wirklich gut gemacht hat in dem Fall. Und man hat dann schon gemerkt, weil eigentlich hat man immer damit gerechnet, okay, also Vingegaard hat es 3-mal versucht und jetzt kommt irgendwann der Konter und der ist weg. Das ist eigentlich der Pogacar, den wir erleben. Hat es auch einmal versucht, da hat Vingegaard
dagegen gehalten.
Und ich hatte dann das Gefühl, er entscheidet sich, okay, vergiss die prestigeträchtige Etappe, die hätte er gerne gewonnen, da bin ich mir ganz sicher. Sie haben hinterher behauptet, nee, es ging nur ums gelbe Trikot. Aber
hat er vorher schon gesagt.
Ja, genau. Aber also so, und dann hat man gemerkt, okay, heute hat er mich im Haken, ich kann das alles mitgehen, aber jetzt geht's nur darum, ums gelbe Trikot und ich mache jetzt hier nicht noch einen Stunt. So wie man es von ihm ja auch schon kennt, dass er dann gesagt hat, so, jetzt zeige ich es dir, Freundchen. Also der ist heute nicht, wie sagte Grischa Niermann, der ist heute nicht mit 2 Fingern in der Nase.
Ja, er ist glaube ich, nur bei 98%. Er ist, glaube ich, doch ein bisschen, das ganze Erkältungsthema hat ihn auch ein bisschen eingeholt. Das ist bei ihm immer noch ausreichend, um vor Vingegaard ins Ziel zu fahren. Ich glaube, dass als es dann wirklich nur noch 40 Sekunden waren und die vorne sich angefangen haben zu belauern, dachte ich auch, wenn er jetzt durchzieht mit Vingegaard am Hinterrad, dann kommen sie wahrscheinlich vorne an, aber dann ist natürlich die Gefahr groß, dass er wirklich noch abgesprintet wird. Ne? Also man hätte ja Vingegaard loswerden müssen in dieser Situation und dann war irgendwann der Punkt dann wirklich erreicht, wo er sich wahrscheinlich gesagt hat, jetzt egal.
Es war auf jeden Fall eine große Freude, den beiden zuzugucken und Pogacar war auch sehr beeindruckt von seinem Rivalen.
Today Jonas really tried and they work very well as a team together and they really paced the climb super well and luckily I didn't have the same legs as in 2021, so I'm happy with today. It was good performance from my side and defended the yellow jersey like I decided in the morning.
Ja, er hat das gelbe Trikot verteidigt. Frankreich, das war das Hauptziel für heute. Und Jonas Vinegar hat im Ziel, das ist vielen gar nicht aufgefallen, einen kleinen Unfall gehabt. Der ist nämlich mit einem Fotografen zusammengestoßen, der plötzlich ihm vor die Nase gelaufen war.
Yeah, some photographer just ran straight out of in front of me straight after the finish line. I don't know what he was doing. I went down. I think people in the finish area, they should use their eyes a bit more. I was feeling very good today. So happy with the feeling today and happy with the attacks I tried to do. And yeah, of course, I didn't gain any time today, but I take a lot of motivation today
from
today.
Also, das motiviert ihn für die nächsten Tage, dass er es heute geschafft hat, irgendwie dagegen zu halten, auch Attacken fahren zu können. Aber er hat auch gesagt, er ist wirklich gestürzt im Ziel. Er lag auf dem Boden und hat daran alle appelliert, doch bitte die Augen aufzuhalten im Ziel. Michael, wir beide waren ja oben und ehrlich gesagt überrascht mich das heute nicht, dass da in dem Chaos irgendwas passiert
ist. Das war sehr hektisch da oben, es war sehr eng da oben. Ich meine, du hast doch nicht viel Platz. Und wenn die durchs Ziel kommen und die Journalisten alle sich auf die Fahrer stürzen, so muss man das ja fast nennen, dann passiert sowas. Und es ist zwar bisher noch nicht passiert, aber mich wundert es überhaupt, dass da nicht mehr passiert, weil das ist ein solches Gedränge und Gehaue. Das ist jeden Tag möglich, dass da irgendwas vorfällt. Und jetzt hat es Vingegaard erwischt. Wenn zum Beispiel Sprintetappen morgen Valence, wenn das eine Sprintetappe wird, da stehen wir ja 500 Meter hinter dem Ziel und die kommen immer noch mit einem relativ schnellen Tempo da an. Ja. Du glaubst gar nicht, was die für einen Auslauf brauchen. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja, also es ist gefährlich und ja, vielleicht müssen wir Journalisten, auch wir Fotografen, ich schließe mich da jetzt mal ein, einfach ein bisschen mehr zurückhalten.
Ja, wobei es gibt ja eigentlich, also auch heute gab es ja für jeden die abgesteckten Bereiche. Also die Fotografen wissen eigentlich schon, wo sie sein müssen. Wir wissen, wo wir sein müssen. Nicht 3 Meter hinter der Ziellinie, sondern heute waren es, glaube ich, 20, würde ich jetzt sagen, hinter der Absperrung. Also normalerweise ist da genug Platz, ne? Auch auf so einem schmalen Gipfel müssen halt alle sich
An die Regeln halten.
Ja, genau.
Ja, und das sind halt, also das sind ja gefährliche Situationen, weil der Fahrer ja dann mit nicht rechnet. Also das ist, du bist auch nicht mehr so schnell und da passieren ganz oft schlimme Verletzungen, weil eben die Anspannung da auch nachlässt, der Fokus lässt nach, die Körperspannung ist nicht mehr ganz da und das kann echt ins Auge gehen. Also da
jetzt, die Fotografen sind ja auf so einer kleinen Treppe, also übereinander positioniert und im Sprint ist klar, die fotografieren den Sieger und dann und so weiter, aber wenn dann 40 Sekunden schon vergangen sind, als Vingegaard kam und dann ist ein französischer Etappensieger da und dann läuft der eine vielleicht schon los, um dann nochmal in Nahaufnahme den Franzosen jubeln zu sehen, die Umarmung waren ja intensiv mit seinen Teamkollegen und dann na, Fokus nach vorn und dann kommen plötzlich die anderen und die kann ich mir Lipa vorstellen, die sind auch komplett platt, sind im Tunnel, Kopf nach unten, im Ziel nach der Rampe. Und ja,
die waren vor allem verdammt schnell, die beiden noch. Ja. Also das waren ja die schnellsten. Also ich habe jetzt nochmal geguckt nach den Zeiten. Also sind auf jeden Fall 21, als Iban Mayo damals im Zeitfahren hier hochgefahren. Und zwar die ersten vier. Auch in Florian Lipowitz war schneller als in Iban Mayo, als die Bestzeit, die jetzt bestehende Bestzeit.
Boah.
Also Pogacar hat jetzt die Bestzeit mit 44 Minuten 48.
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe heute gelernt, wie viele unterschiedliche Routen, dass man das nicht direkt vergleichen kann.
Naja, also aber das sind dieselben.
Für denselben Abschnitt, also für die letzten 15.
Genau.
Für die letzten 15, okay.
Ja, und die letzten 20 Meter da oben sind auch tatsächlich flach. Also wenn die gesprintet sind, dann
Und natürlich nochmal Geschwindigkeit. Genau, auch, ne? Und die sind ja richtig gesprintet. Ja. Danach wurde dann auch alles wieder langsam und das ist das, was dann auch bei den Fotografen, die sehen natürlich den Siegerrennen dahin und normalerweise ist jeder andere, der danach kommt, langsamer und trudelt auch so ein bisschen ein. Das passiert manchmal, sollte aber nicht. Ne? Ja. Hoffen, dass ihm nichts passiert ist.
Es sind immer noch mehr als 4 Minuten oder jetzt sogar zwei Sekunden dazugekommen, die Tadej Pogacar Vorsprung hat auf Jonas Vinegar. Trotzdem gibt euch dieses Duell heute so ein bisschen Hoffnung, dass wir Ähnliches in den Alpen erleben werden?
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie man sieht, dass das Team von Jonas Vinegar wirklich super ist. Also dass die Taktik auch oft aufgeht. Wenn Pogacar mal einen schlechten Tag hätte, dann wäre das natürlich, dann haben die das in der Hand. Also die sind taktisch und auch fahrisch sind sie besser, würde ich sagen. Aber solange Pogacar so fährt, wie er jetzt fährt, keine Chance.
Das Wetter wird richtig schlecht. Zumindest ist das jetzt die Prognose. Das sind 13 Grad in Courchevel unten. Wir sind aber 800 Höhenmeter weiter oben ist das Ziel. Da kann man sich in etwa vorstellen, dass heute, das war das äußerst warm für euch da gegenüber dem, was da kommt. Dauerregen für Donnerstag und Freitag. Alle, die ein bisschen angenockt sind, werden sich quälen. Pogacar kommt sehr gut klar mit der Kälte, übrigens Roglič Lipovic auch, nicht nur weil er ein Biathlet war, er sagt zumindest, macht ihm nichts aus, aber permanenter Regen, Konzentration, frieren schon an den beiden anderen, vorher ist ja noch der Madeleine, zwar auch schon 2000 Meter hoch, also Donnerstag kann das ganze Klassement wirklich bei so einer Etappe.
Aber der Jonas hat es ja auch selber gesagt, eben im O-Ton, ne? Seine Motivation, die hat er heute gefunden oder wiedergefunden, weil er gemerkt hat, er kann mithalten und zieht daraus vielleicht noch ein bisschen Kraft und mehr Kraft, aber tja, Wetter ist natürlich eine absolute Größe, die man berücksichtigen muss.
Heute war das Wetter gut und Holger, du hast es in deiner sehr spannenden Reportage eben ja schon erwähnt. Florian Lipowitz hat nochmal gut Zeit gemacht auf Oscar Onley. Mehr als 30 Sekunden rausgefahren, hat jetzt mehr als 2 Minuten und 1 Sekunde Vorsprung auf den Briten. Und so spannend das Finale war, so schade war es, dass wir am Ende so relativ wenig von Florian Lipowitz gesehen haben. Aus verständlichen Gründen, nachvollziehbar, weil vorne natürlich die Post abging. Das Duell der beiden Großen, der Sprint um den Tagessieg, klar. Da fällt das so ein bisschen runter.
Ja, es war ein bisschen schade, weil da war ein Motorrad, war da. Nur die Bilder haben wir leider nicht gesehen. Ja,
die Bilder haben wir nicht gesehen. Und er nimmt jetzt nochmal mit auf seine letzten Kilometer.
Ja, ich meine, wo Pogi und Jonas attackiert haben, hatten wir heute, glaube ich, überhaupt nicht die Beine, da irgendwie mitzugehen. Und dann haben wir uns fokussiert, mit den die Jungs auf die Distanz zu bringen, die noch für das Podium kämpfen. Und Primus und ich haben uns da, glaube ich, super ergänzt heute. Wir haben immer wieder attackiert und versucht, irgendwie eine Lücke aufgehen zu lassen. Und am Ende hat es dann zum Glück geklappt. Primus ist losgefahren. Ich war bei Oscar hinten am Rad und dann habe ich meine Attacke nochmal gesetzt und konnte dann zum Glück eine Lücke machen und dann natürlich Vollgas bis ins Ziel.
Jetzt kommt der Mann im gelben Trikot im Hintergrund vorbei. Der ist weit weg, für Sie auch. Aber ich habe noch nie so viele deutsche Zuschauer am Berg gesehen wie heute am Mont Ventoux. Haben Sie diese Euphorie mitbekommen? Es gab sogar Fans, die einen eigenen Lipo-Song mitgebracht haben.
Ja, ich meine, es war einzigartig, so viele deutsche Fans an der Strecke zu sehen. Auch meinen Namen überall zu hören und auf der Straße zu lesen, gab natürlich extra Motivation. Und ist einfach Wahnsinn zu sehen, dass so viele Fans hierher gekommen sind.
Und die Euphorie steigt in Deutschland, bei Ihnen eigentlich auch. Ich meine, Sie haben jetzt mehr als 2 Minuten Vorsprung auf Onley. Es sind noch 2 schwere Bergetappen. Kommt da so langsam was wie Vorfreude auf Paris?
Vorfreude auf Paris auf jeden Fall. Aber ja, es kann noch viel passieren. Die Etappen in den Alpen sind super, super hart. Aber ja, Tag für Tag schauen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das Wichtigste ist, sturzfrei und gesund voll bleiben. Und dann denke ich, dass wir guter Dinge sind.
Sind die Beine denn auch nach dem Ruhetag so gut, wie Sie sich das erhofft haben?
Ehrlich gesagt war ich heute schon trotzdem noch relativ K.O. Aber auf dem Rad ging es dann und morgen hoffe ich, dass es eine flache Etappe wird, die ein bisschen ruhiger ist und dann können wir uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen erholen.
Gute Erholung, danke.
Vielen Dank.
Wie oft haben schon Fahrer gehofft, dass die nächste Etappe ein bisschen entspannter wird und dann war das Gegenteil der Fall. Da reden wir gleich noch drüber. Er machte einen guten Eindruck und einmal Shoutout an alle deutschen Fans an der Piste. Es war wirklich, also wir haben ja gestern in der Folge vom Ventoux ein paar wenige getroffen. Es waren ja viel mehr schon da, die eine unfassbare Stimmung gemacht haben. Und das kriegen die Fahrer mit und sie lesen übrigens auch das, was auf der Straße steht. Auch der Tourfunk war heute mehrfach zu lesen auf der Straße. Ja. Kriegen die alle mit. Ja, also nehmt nächstes Mal mehr Pinsel mit und Farbe und malt da was auf die Straße. Das motiviert, haben wir gerade gehört.
Ja, uns ja auch. Ne?
Eine Frage, das haben wir uns schon auch bei Ben Hilly gefragt, der dann auf einmal am nächsten Tag ein gelbes Rad hatte. Lipowitz hat heute ein weißes Rad. Wie schnell kriegen die denn dann so einen neuen Rahmen her? Wie lange dauert das und wo kommt der her?
Also manche Teams haben die dabei. Also wenn jetzt bei den Sprintern gerade, so ein Milan oder sowas, da bin ich mir ganz sicher, dass Trek vorher so ein Rad schon gebastelt hat. Bei Lipowitz, das hat jetzt, glaube ich, nochmal einen Tag gedauert. Das haben die dann, glaube ich, gebastelt, angemalt.
Aber wird nicht übersprüht.
Aber es wird, nee, dann wird die Farbe abgemacht. Das Rad von Healy, das wurde über Nacht aus Holland gebracht mit einem schnellen deutschen Sportwagen. Hatte ich nur ein Bild von gesehen. Also da machen die Sponsoren natürlich auch so ein bisschen so ein Hype raus, ne? Ein Hypo und ist natürlich auch was man hinterher immer irgendwo ausstellen kann oder auch versteigern, was auch immer. Aber das ist natürlich auch für so einen Hersteller und auch für so ein Team immer was ganz Besonderes. Mittlerweile geht das sehr, sehr schnell.
Hattest du denn ein gepunktetes Fahrrad damals?
Das nicht, aber ich hatte einen gepunkteten Helm. Also den hatten die nämlich schon dabei.
Es gab Helme. Und gepunktete Unterhose.
Das natürlich.
Ja, immer. Sowieso.
Doch, aber den Helm hatten, genau, das, der hatten die auch schon mit eingepackt, falls ja, ja. Ein Trick oder fährt.
Ich als mit ältester Berichterstatter hier gebe einmal kurz zu Protokoll ganz offiziell, das Bemalen von Straßen in Frankreich steht unter Strafe.
Was kriegt man denn dafür? 3 Jahre?
Wenn man erwischt wird, gibt es eine Geldstrafe.
Auch bei der Tour? Jetzt mal
gab es, also, ja, natürlich. Aber es gab mal eine große Aufregung. Ja, aber es ist trotzdem, es ist einfach mal gesetzt. In Deutschland übrigens auch.
Es wird oft...
Hier werden Augen zugedrückt. Deswegen
aber es gab auch schon Sachen, gerade in den Bergen, in Naturschutzgebieten, da wird manchmal was gemacht. Aber es gibt natürlich auch solche und solche Farbe. Da sollte man dann...
Ja, genau. Also auf dieser schweren Etappe im Zentralmassiv, das ist ja diese Vulkangegend rund um den Puy de Dôme, da standen überall Schilder. Bitte nichts auf die Straße malen, weil das eben Naturschutzgebiet ist und ein sehr sensibles Ökosystem. Und da soll bitte auf gar keinen Fall was auf die Straße geschrieben werden. Da waren überall Schilder aufgestellt. Es war, glaube ich, auch... Ich habe welche gesehen, die haben mit Kreide gemalt. Ich glaube, das ist in Ordnung.
Kreide ist in Ordnung,
ja. Aber,
was machen die dann mit den Holländern, die auf dem Weg nach Arctur das ganze Kurven orange malen? Das ist ja, das sind dann 10 Jahre, oder?
Ja. Also, ja.
Lisa, aber wir reden ja sagen, über Kavaliersdelikte, aber letztlich, ich weiß, ich wollte dir nur die Mails ersparen. Wir fordern auf dazu.
Ach so. Nein, mach das bitte nicht.
Bitte nicht.
Das sieht überhaupt nicht gut aus und die Fahrer kriegen das auch gar nicht mit. Also lass die Farbe bitte zu Hause. Wir wollen noch 3 Jungs grüßen, die wir gestern auf dem Ventoux kennengelernt haben. Die 3 Jungs aus Aulendorf, ich glaube im Schwabenländer. Sehr nett, liebe Grüße. Wir haben ganz viele tolle Begegnungen hier gehabt und es hat großen Spaß gemacht. Wir sind noch kurz bei Florian Lipowitz und wir wollen ja Primož Roglič nicht vergessen, der auch stark war heute, jetzt 5. ist. Also die können jetzt ordentlich richtig in die Mangel nehmen. Und der Teamchef ist sehr, sehr stolz, Ralf Denk.
Ja, ich bin stolz auf das Team heute. Wir haben als Team wirklich eine großartige Leistung gezeigt und wir haben dann auch nochmal Oscar Only abhängen können und nochmal Zeit generiert. Also es war im Endeffekt ein guter Tag. Wir sitzen jetzt auf 3 und auf 5 in der Gesamtwertung und kann so bleiben.
Ja, kann so bleiben, muss aber nicht, sagt Denk.
Man muss schon aufpassen. Gell? Man hat es ja vorgestern gesehen, wie schnell das auch hinfallen kann. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Auch morgen die Etappe rein ins Rhonetal kann minderanfällig sein. Und also wir müssen auf jeden Fall fokussiert bleiben. Das ist mal das Wichtigste. Und ja, keinen schlechten Tag haben oder nicht krank werden.
Und es klang ein bisschen so, als wäre Ralf Denk auf dem Ventoux oben gewesen. Aber hier unten scheint es windiger gewesen zu sein als auf dem Berg.
Ja, also war hier aber auch heute Morgen was extrem windig bei uns hier unten. Da dachte ich schon, boah, das wird aber eng da oben. Das kann sein, dass es dann doch vielleicht irgendwie abgesagt werden, weil ich dachte, das potenziert sich dann da oben. Aber es war anscheinend doch anders, war unten windiger als oben, ja.
Ja. Welches Signal hat Red Bull heute ausgesendet, Holger?
Also so 100% kann ich das nicht beantworten, weil das war wirklich zu selten im Bild. Also die Reihenfolge zwischen Lipowitz und Roglič wechselte so schnell hin und her, dass ich wirklich kein endgültiges Urteil treffen kann, wie sehr Primož Roglič da wirklich sich zügeln musste, um Florian Lipowitz zu helfen. Dass er ihm geholfen hat und dass er ihm großartig geholfen hat bis zum Ende, müssen wir auf jeden Fall herausstellen. Gefühlt war er heute wieder stärker. Es geht immer so hin und her zwischen den beiden. Sie können wirklich beide Karten spielen. Er ist stärker, glaube ich, als Oscar Onley momentan und damit ist es sicherlich auch möglich, 3. und 4. zu werden. In jedem Rennen würde man sagen, wenn ihr 3. und 5. oder 3. und 4. seid, ist der nächste Schritt, den 2. anzugreifen. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber ich bin sehr gespannt, welche Taktik sie fahren in den Alpen. Gibt ja 2 Optionen. Einmal zu sagen, wir verteidigen unsere Plätze, 3 und 4, uns ist egal, wer von beiden Dritter wird. Also fahren wir erstmal nur am Hinterrad von Onley. Wenn der nichts macht, ist alles gut. Aber sie können natürlich auch das Gegenteil versuchen. Sie können Roglič mal rausschicken und dann mal gucken, ob Onley reagiert, was er eigentlich muss. Er ist der 4., es greift der 5. an und dann gibt Lipowitz eins besser und das Ding ist gelaufen. Es kann aber auch dann so laufen, dass Onley dranbleibt an Roglič und dann ist der plötzlich Dritter. Alles möglich so. Deswegen, wie das weiter aussieht, die Taktik wird sich dann zeigen in den Alpen.
Ja, ich muss auch nochmal sagen, auch auf der Anfahrt zum Ventoux war das Team das erste Mal wirklich sichtbar in Bilde auch, haben sich mitbeteiligt an der Nachführarbeit. Das war wirklich großartig. Sie hatten jemanden in der Ausreißergruppe, der auch noch eine Weile Relaisstation war. Also diesmal kann man diesem Team wirklich überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Die haben es heute richtig gut gemacht und ich teile den Eindruck, Roglič war heute sehr aufmerksam auch, nicht nur, weil er sehr, sehr gut war, sondern er hat schon auch geguckt, Wo ist Lipowitz? Hat darauf geachtet, dass er da jetzt irgendwie auch nicht irgendwie in so eine komische Situation kommt, wo es heißt, jetzt attackiert er hier den Jungen im weißen Trikot. Hat wirklich sehr, sehr gut das sehr, sehr gut gemacht. Echte Größe gezeigt. Ist wirklich Chapeau. Also
ja.
Wir haben Sportsmann. Über Lipowitz und was der hier leistet schon oft gesprochen, aber wie Roglic sich verhält, wie er offenbar auch in Form ist jetzt in der dritten Woche, wenn er das in den Alpen halten kann, dann haben die wirklich alle beste Karten fürs Podium, wer am Ende auch immer draufsteht von den beiden. Im Moment, klar, hat Lipowitz die Nase vorn, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich verdient allen Respekt.
Genau, und dem Team, und das haben sie ja immer gesagt, sie wollen aufs Podium. Und das stellen die beide auch als das Ziel hin. Und das, so sind sie heute auch gefahren, absolut.
Ja. Oh, wir müssen einmal festhalten, wer pfeift denn da? Wir haben wirklich viel Kritik an der Mannschaft geübt, auch an der Leitung, Zusammenstellung der Mannschaft und auch an den Helfern, die hier teilweise nicht in Form sind. Aber Platz 3 und 5... das wäre am Ende eine Sensation für diese Mannschaft. Und da muss man sagen, ja, da haben sie dann doch einiges richtig gemacht. Also es läuft bisher wirklich, ich glaube, sie können ihr Glück selber nicht fassen, wie gut das bisher läuft. Ne?
Ja, ich hab heute mit Bernhard Eisel gesprochen, die waren sehr zufrieden und das war schon alles ihr Plan, so wie sie sagen. Natürlich, Plan war vor allen Dingen, dass sie da gut in die Berge kommen, ne, ohne Sturz. Das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht und haben es auch geschafft. Allerdings bleiben ja auch immer nur diese beiden Fahrer über, ja, im Finale. Aber immerhin haben sie die beiden auch noch. Und so wie das Rennen von den beiden Führenden auch bestimmt wird und auch von den Mannschaften, brauchen sie auch nicht viel mehr. Weil ja, das haben wir heute wieder gesehen, die fahren Vollgas und dann sind die noch zu zweit und ist auch sonst kein Helfer mehr da.
Ja, aber Van Dijk der war ja vorne dabei, der hat wirklich und hat auch lange noch geholfen. Ne? Also das war schon mal heute ein Fortschritt. Vlasov hat das ja auch an einem Tag mal ganz kurz getan, aber das weiße Trikot kommt ja noch dazu zur Bilanz und dennoch, im Gegensatz zu anderen, die zumindest mal einen Etappensieg schon fix haben, noch haben sie nichts.
Ja, aber Platz 3 am Ende wäre schon extrem.
Ja, toll, wäre, also, ja, wäre. Ja. Das ist noch kein Fakt.
Aber sieht gut aus.
Sieht gut aus.
Ja. Ja. Apropos gut aussehen, ich gucke in 4 sehr zufriedene Gesichter. Und eines davon sagt uns jetzt nochmal, was wir morgen erwarten dürfen.
Holger nämlich. Ja, auch wieder vom Wind abhängig. Wenn der Wind von vorn kommt, wie er es im Rhonetal mit der Fahrtrichtung Richtung Norden ja tut, der Mistral, dann wird es interessant, weil dann kommt nicht immer genau von vorn, sondern vielleicht von schräg links, schräg rechts. Und dann können wir nochmal das erleben, was viele Etappen, von denen wir glaubten, sie seien harmlos, mit sich gebracht haben, nämlich echte Spannung. Andernfalls, wenn das nicht passiert, ist es eine der kürzesten Etappen mit 160 Kilometern. Es gibt 2 Berge der 4. Kategorie und dann müsste es die Etappe sein, die Entscheidung um das grüne Trikot mit sich bringt. Jonathan Milan hatte richtig Glück heute, dass er es noch hat. Wenn Pogacar gewonnen hätte, wäre es los gewesen. Und das ist die einzige Etappe, wo ich glaube, dass Jonathan Milan sowohl beim Sprint unterwegs als dann auch im Ziel schlicht und ergreifend 70 Punkte holen muss. Und ich fürchte, die braucht er fast gegenüber Pogacar, wenn der in den Alpen wirklich nochmal zeigt und beide Etappen im Zweifel gewinnt, 2x40, auf der Etappe nach Pontarlier auch noch vorn mitspielt und Jonathan Milan macht nicht den Eindruck, als dass er sehr viel bei den so beiden Ausreißergruppen, er kann mit Ausreißergruppen nicht mitgehen, das hat sich heute wieder mal gezeigt. Ich wüsste nicht, selbst Paris wird dann schwer. Er braucht den Tag und deswegen muss Lidl alles tun, um diesen Massensprint zu ermöglichen. Und ich glaube, sie werden versuchen, tatsächlich Allianzen zu schmieden mit beispielsweise den Mannschaften von Pascal Ackermann und Phil Bauhaus, um morgen Ausreißer nicht so die Fahrt zu lassen, wie das jetzt nach Carcassonne der Fall war. Weil morgen ist die Strecke grundsätzlich auch ein Tick leichter. So nicht der Wind alles anders gestalten lässt.
Ja, aber Alpecin wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr beteiligen.
Die nicht, nee. Raus ist. Ja, aber vielleicht auch noch die Mannschaft von Benjamin Girmay. Und wenn man mit 4 Mannschaften müsste es eigentlich funktionieren.
Pascal hat ja auch heute am Interview auch nochmal gesagt, morgen ist mehr oder weniger letzte Chance für mich, was zu reißen. Also ich glaube, die Mannschaft wird auch alles dafür tun.
Das werden wir morgen sehen. Ihr seid wieder live dabei im Ersten. Auch danach gibt es den Tourfunk wie jeden Tag. Wir sprechen hier über das Wichtige, was war und was kommen wird. Hört ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Auf sportschau.de haben wir ganz viele tolle Texte, Videoclips, Audios. Und auch im Stream bei uns seid ihr schon wieder da live dabei auf sportschau.de. Erst mit Florian Kurz und dann mit Florian Nass und Fabian Wegmann. Und wir sagen Tschüss aus der Provence. Bis morgen.
Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.